Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Wie kreiere ich Rhythmus im Kreuzheben? Sexismus in der IPF. Und diese Parameter kannst und solltest du tracken.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einer neuen Folge des BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk und literarisch, physisch mir gegenüber sitzend ist mein werter Co-Host Maximilian Raabe. Applaus!
Ja, den finde ich gut!
Geil. Wir bräuchten eigentlich nur eine Late-Night-Show.
Ich bin schon richtig unangewohnt, einfach so im Plauderton nebeneinander zu sitzen, ohne Kopfhörer und ohne alles.
Ja, es gibt nochmal ein ganz anderes Setting für unsere Aufnahme hier, aber wir haben die Gelegenheit genutzt. Ich bin gestern nach Berlin gefahren, um mich mit meinem guten Freund Johannes Lukas zu treffen und mal kurz die Eier auf den Tisch zu packen. Und dachte mir so, im Zuge dessen komme ich hier mal bei meinem anderen guten Freund und wesentlich prominenteren Menschen, Maximilian Raabe, vorbei.
Oh Gott.
Und nächtige auf seiner Couch. Und ja, war auf jeden Fall wie immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Dafür möchte ich mich hier auch nochmal in aller Öffentlichkeit bedanken.
Und empfiehlst du weiter? 5 Sterne. Kommt alle auch mal vorbei, wenn ihr in Berlin seid.
Wenn ihr einen Schlafplatz in Berlin braucht, dann meldet euch bei Maxi.
Jo.
Der hat hat eine schöne Wohnung. Auch eine Treppe. Du hast eine Treppe in der Wohnung.
Treppe, die ins Nichts führt, ja.
Ja. Ja, wie geht's dir heute an diesem wunderschönen, was ist Freitagmorgen? Gestern war Tag der Deutschen Einheit. Fühlst du dich deutsch?
Deutsch?
Geeinheitet?
Sehr geil, geeicht.
Geeicht.
Nee, ja, war schön. Gestern nochmal schön Film gucken und bin heute super bereit für Podcast und wir sind auch überhaupt nicht übernächtigt und haben nur 6 Stunden gepennt. War nämlich nur 5 Stunden.
Richtig. Ja, wir haben Film geguckt. Ihr jetzt Intro für die Section Movie Recap. Irgendwas.
Machen wir jetzt immer eine Filmauswertung.
Welchen Film haben wir denn geguckt und wie fanden wir den?
Wir haben Donnie Darko geguckt. Ich habe den seit 5 Jahren nicht geguckt. War damals auf jeden Fall mein Lieblingsfilm.
Wie ist es heute?
Ich würde sagen, ist nicht mehr mein absoluter Lieblingsfilm, aber definitiv eine richtig schöne Abwechslung, wenn man mal Bock hat auf so eine andere Erzähldynamik einfach. Ne? Also ich finde den Film an sich geil, aber du hast halt nicht jede Sekunde Verfolgungszeit und Explosion.
Ja, ist auch gar nicht so mein Taste an Film, aber du bist ja auch nicht unbedingt so, also manchmal geht schon Action und wenn man ein bisschen abschalten muss, ist es geil, aber...
Was gibst du immer auf einer Skala von 1 bis 10? Auf der Skala von 1 bis 4?
1 bis 4?
1 bis 16?
1 bis 16. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem 7,8 geben, glaube ich.
Das ist eine Skala von 1 bis 10, nicht von 1 bis 100. Na gut. Nehme ich. Ja, würde ich mich fast anschließen.
Oder? Ja, ist eigentlich, also ein guter Film, kann man sich gut angucken.
Ich runde auf 8 auf.
Du rundest auf 8 auf. Ja, ich würde, du hast ja dann gestern empfohlen, alle, die Story gesehen haben, Maxi hat gestern dann recherchiert, welche Version wir uns angucken und alle, die gesehen haben, welche Akribie Maxi in seine Recherche über Filme steckt und welche Cuts wir uns am besten anschauen, der kann sich ungefähr ausmalen, welche Akribie er auch in sein Coaching steckt. Das haben wir nämlich auch noch ausgewertet.
Genau.
Gegenseitig.
Wir hatten jetzt zum ersten Mal, wir haben immer so ein bisschen grob gequatscht, ne? Und natürlich hier auch im Podcast am meisten.
Ja.
Da hat man jetzt nicht so die Riesenlust, wenn man hier Podcast aufgenommen hat, noch was besprochen hat, ein konkretes Problem dann nochmal zusätzlich sich über Training, na gut, Training unterhalten wir uns trotzdem dauernd, aber.
Eigentlich schon. Wir haben auch schon mal unsere Pläne gegenseitig angeguckt, glaube ich. Also ich deine auf jeden Fall und du meine, glaube ich, auch schon mal, aber. Das haben wir gestern nochmal ein bisschen intensiver getan und haben das so gegeneinander gehalten und ausgewertet, wie so die verschiedenen Dynamiken in der Planung sind und sind zu dem Schluss gekommen. Eigentlich relativ ähnlich.
Also ich war echt überrascht. Ich hätte jetzt gesagt so, okay, so ein paar Sachen wären gleich. Aber ich hätte erwartet, dass man so bei einigen Sachen wirklich sieht, hä, du machst ja da total wenig Volumen oder krass, du machst da voll viel oder... Weiß ich nicht. Ich hätte schon irgendwo, wenn ich andere Pläne sehe, sieht man ja doch immer so ein bisschen Unterscheidungspunkte. Die hätte ich einfach erwartet. Auch so zum Beispiel bei der Bank, dass du viel weniger Sätze machst oder irgendwas. Und es war wirklich sehr, 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 sehr ähnlich. Also vernachlässigbar die Unterschiede. Und finde ich auch gut, weil theoretisch unterhalten wir uns über dieselben Kram, haben dieselben Einstellungen und Meinungen. Und das resultiert dann in einem Plan, der sehr, sehr ähnlich aussieht.
Ja, also wäre auch ein bisschen wild gewesen, wenn wir eigentlich so sehr identische Ansätze hätten über verschiedene Punkte in der Trainingsplanung und dann unsere Pläne trotzdem total unterschiedlich aussehen würden.
Als wenn wir gleiche Ansätze haben und dann sieht das anders aus.
Ja.
Ja, ich dachte, ich hätte irgendwo noch was, ich habe mich schon gefreut, so, ah, da werde ich mitnehmen oder was hinterfragen oder diskutieren, aber gab.
Es gab nicht so viel zu diskutieren. Wir haben dann noch irgendwelche Tabellen versucht. Du hast versucht, mir irgendwelche Tabellen zu erklären. Und 1:30 nachts und ich dachte mir so, oh, das checke ich jetzt nicht, aber du machst das schon, wa?
Ja.
Du weißt schon, was du tust.
Ja, ich würde nur also ein paar Sachen, die ich schon mir jetzt auch angefangen habe, hattest du auch schon gemacht. Das war nochmal eine schöne Bestätigung. Und generell habe ich gesehen, so mehr Topsätze manchmal bei der Bank, dass man nicht nur ein, zwei Topsätze, sondern auch mehrere hat. Das würde ich mir vielleicht ein bisschen mal annehmen. Ich dann einfach manchmal mehr auf andere Tage verteile, die Topsätze.
Mhm.
Und was ich aber gesehen habe, was ich lustig fand, du machst viel, was heißt viel? Du machst zweimal pro Woche vielleicht mal so eine App-Exercise. Mal was für den Core. Und da bin ich eigentlich komplett weg von gekommen. Also das wäre so das Einzige, wo ich gesagt habe, da erkennt man jetzt, dass es vielleicht nicht mein Plan ist.
Ja, es kommt auch immer auf die Person an. Also ich würde sagen,
ob du dir die gut mit Sixpack vorstellen kannst oder ob es egal ist. Mensch, das wäre auch brutal, wenn er so die Apps hätte.
Wir haben über zeitliche Kapazitäten gesprochen und alle, die sehr wenig zeitliche Kapazitäten haben, die dürfen nochmal an jedem Trainingstag 10 Sätze Bauch trainieren bei mir.
Das ist ja gütig.
Finde ich fair.
Gönnst den nochmal. Ah ja, ich weiß auch nicht. Also wenn du jetzt nichts zu tun hast, dann macht es ja auch mal Spaß. Klar, ein bisschen Sixpack, aber
ja.
Ich denke immer so, nach dem Training habe ich nicht noch Bock, wenn es nicht nötig ist, dann Apps zu machen und irgendwie.
Ja, ich bilde mir ein, dass das schon so ein bisschen Prehab-Effekt hat bei einigen. Weil ich ja so ein, zwei Kolleginnen und Kollegen habe, die schon so mit dem ein oder anderen Rückenproblem zu strugglen haben und für die ist es dann schon sehr angenehm, auch nach dem Training so ein bisschen den Strain, wieder Englisch, wieder den Strain und die Belastung und den Zug so aus den, also den posterioren Strukturen zu nehmen, indem man einfach so ein bisschen die Bauchmuskulatur und die Hüftbeuger nochmal ansteuert, neuronal, und dann so dem Kopf ein bisschen das Gefühl gibt, naja, wir haben jetzt hier nicht nur 20 Sätze gehoben und der Rücken macht dicht, sondern man macht auch ein bisschen was vorne und arbeitet da so ein bisschen gegen und das fällt dann immer ein bisschen leichter, das Becken wieder in eine relativ neutrale Position zu bringen und macht einen, würde ich behaupten, etwas alltagsfähiger.
Auch so ein bisschen einfach, wenn man die ganze Zeit nur um Extension kämpft und Streckung
genau.
Passiert, dass man dann auch mal die andere Richtung, ja, das klingt doch ganz logisch. Also ich habe auch ein, zwei, die sich dann mal irgendwie noch aushängen oder so nach dem Training.
Oder sowas, ja.
Einfach fürs Feeling.
Also es hat jetzt keine Zauberbewandtnis. Es ist jetzt nicht, ja, ihr müsst jetzt alle Bauch trainieren und dann geht eure Beuge direkt durch die Decke.
Mhm.
Sondern es hat wirklich einfach eher einen allgemein praktikablen Zweck, wenn man das so bezeichnen kann.
Ja, ich habe jetzt immer noch so Hip-Flexor-March bekommen, wo man quasi die, ja, eigentlich so einen Ankle-Weight sich ranmacht oder einen Kabelzug ans Fußgelenk und dann, als ob man ja einfach das Knie hochzieht, ne? Und dann halt entsprechend die verlängerten Hüftmuskulatur oder die Hüftbeuger nochmal trainiert. Fand ich auch ein lustiges Gefühl. Ich merke jetzt auch, seit ich versucht habe, in Heels zu beugen, kriege ich da Muskelkater und merke das dann auch bei den Beugen und so, weil es irgendwie nochmal ist deutlich überstretched. Muss ich mal wieder öfter machen.
Ich habe ich habe ja letzte Woche schon mal angeschnitten, dass ich mit einem Rugby-Spieler zusammenarbeite und wir da so ganz wilde und verrückte Übungen machen. Da haben wir ja gestern auch noch mal drüber gequatscht und dem habe ich auch Reverse Squats programmiert.
Mein Gehirn schafft das gerade überhaupt nicht, sich das vorzustellen, was das heißt.
Ja, Reverse Squats ist quasi eine Kniebeuge nur umgekehrt. Das heißt, du hängst dich an den Beinen irgendwo ein und machst einen Hüftbeugen.
Und ziehst dann an. Achso, das ist ja dieselbe Übung, die ich.
Genau, ja. Nur das, also es gibt auch eine Vorrichtung, ich glaube, die ist von Westside oder von Elite FTS, ich weiß es nicht mehr genau. Die gibt es auf jeden Fall im Gym in Wien. Also alle, die mal in Wien sind, dort mal hingehen, mal die Übung ausprobieren, das ist ganz interessant. Es ist, sieht ein bisschen aus wie so eine Glute Ham Raise, die du dich reinlegst, nur dass dieses Polster dann weiter vorne ist und du dich halt so, ja, legst mit dem Bauch drauf und ziehst dich dann mit dem Polster nach oben ran. und beanspruchst damit halt deine Hüftbeuger. Ist ja ganz interessant.
Ist beim Rennen quasi das hintere Bein, sobald du das vorziehst, das ist quasi dann, wenn der Muskel arbeitet, ne?
Wenn, ja, genau.
Interessant.
Kann man sich ungefähr so vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Ich habe noch nicht so ganz geblickt, ob die Notwendigkeit besteht, die Hüftbeuger so krass zu trainieren. Also so aktiv über die Beugung zu trainieren.
Ich glaube, es ist auch relativ kleiner Muskel, ne? Also es ist halt wie irgendwelche Rotatorenmuskulaturen, sehr klein.
Ja. Oder ob es einfach so für die Generalität des Trainings sinnvoll ist.
Das ist alles nur von Big Training. Ein Mythos, der ins Land gesetzt wurde, dass man den trainieren muss.
Genau. Wie sieht denn das aus mit dem aktuellen Joe Sullivan Post bei dir?
Also, dass man sich einfach mehr anstrengen muss? Oder?
Einfach besser machen, ja.
Ja.
Slow down and do it better. Ich meine, ist es ein guter, sinnvoller Cue? Kannst du damit arbeiten? Würdest du dieses Mantra in dein Coaching integrieren? Oder?
Eine kurze Erklärung, es ging um Einrunden beim Deadlift und dass die Hüfte hochschießt. Nee, nicht Einrunden beim Deadlift, aber dass die Hüfte hochschießt.
Ja, beides halt so ein bisschen. Ne? Der hat da zwei verschiedene Quotes hingepackt und meinte, ja, my hips always shoot up when I lift heavy or I look like a dog shitting when I max out.
Ja, das war das, also wirklich genau so das geschrieben und dann meinte er, just slow down and do better. Ja, da macht man sich das als Coach natürlich einfacher. Ich denke, es hat einen gewissen Problem oder Situation hat es eine Relevanz, dass man manchmal auch dem Athleten einfach Zeit geben muss und dass er auch verstehen muss, nur weil man etwas gut erklärt bekommt oder weil man die richtige Ausführung und Idee hat, heißt es halt noch lange nicht, dass man es dann automatisch direkt kann. So üben gehört einfach dazu und das vergisst man manchmal beim Krafttraining, wo man sehr schnell Fortschritte macht durch Muskeln und durch neuronale Anpassungen, dass alles, was technisch ist, muss man halt wie in jedem anderen Sport auch, im Dart, im Billard, im, weiß ich nicht, Freikörbe werfen, alles, was sehr technisch ist. Das kann jemand noch so gut erklären, da kann der Weltmeister Bogenschießen ankommen, dir das erklären, deswegen musst du morgen nicht Bogenschießen können. Da gehört einfach zu, dass man einfach lange übt und manchmal bedeutet das auch, dass man nach 3 Jahren nochmal 3 Jahre machen kann und dann nochmal besser wird. Ja, das wird oft vergessen, dass es manchmal auch erreicht und genug gecued wurde und es dann einfach darum geht, sich anzustrengen, sich auch bewusst auf seine Technik zu konzentrieren und ich denke, die kommt von alleine, sondern dass man es einfach immer wieder übt. Aber generell würde ich sagen, macht man sich das Leben als Coach trotzdem leicht zu sagen, just do better. Und das beobachten wir ja auch, ne, ab und zu, dass einfach so Sachen wie streng nicht mehr an, ist einfach mehr so ein bisschen Floskeln kommen, die manchmal stimmen können, aber wenn die halt dauernd nur das kommt, dann ist es schwierig.
Ja, ja, genau. Das vermittelt dann so ein bisschen den Eindruck und das gibt's natürlich auch. Ich glaube, jeder Coach kennt das. Dass alle Menschen, die irgendwo in einem Coaching sind, halt einfach zu faul sind, ihre Fähigkeiten umzusetzen. Und klar hast du immer mal Leute, die regelmäßig einfach sehr sloppy werden, obwohl sie es besser können. Also obwohl die geschult sind und auch schon technische Erfolge gesehen haben mit dem, was du mit denen zusammen erarbeitet hast. Und dann einfach irgendwelche Tage kommen in regelmäßigen Abständen, in denen dann so, dann wird es wirklich einfach hingeschissen, um es mal so salopp zu formulieren.
Mhm.
Und dann muss man, denke ich, also ist es dann auch sinnvoll als Coach zu sagen, ey, du hast hier wirklich einfach fahrlässig gearbeitet, streng dich bitte ein bisschen mehr an, wir wissen, dass du es kannst, dann am besten auch belegen und sagen, hier, guck, da hast du das sehr gut gemacht, da hast du das sehr gut gemacht, das möchte ich, ist, dass das der Standard ist und nicht an guten Tagen, sondern immer und dass wir nicht ständig und in regelmäßigen Abständen solche Ausreißer nach unten haben, sondern das beseitigen. Also das ist ja natürlich das Ziel. Aber das halt auf alle überzustülpen, immer ja, gefährlich, würde ich sagen.
Ja, also Intent ist halt immer wichtig, ne? Wie man an die Übung rangeht, dass man bewusst versucht, es gut zu machen, aber dass man auch nicht erwartet, dass es dann halt nach 2-3 Mal dann sitzt so. Ich muss auch sagen, das war beim Deadlift bei mir sehr lange ein Struggle, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich probiere neue Sachen auf, werden sie besser, dann werden sie wieder schlechter und habe so das Gefühl gehabt, irgendwie komme ich hier nie ans Ziel. Und es hat dann doch lange gedauert und dann hatte ich schon das Gefühl irgendwann, okay, jetzt bin ich dann eher technisch gesehen am Ziel. Manchmal, klar, wird die Technik wieder ein bisschen schlechter, dann weiß man, man muss wieder ein bisschen daran arbeiten. Aber es hat sich dann doch gelohnt, ein paar Jahre wirklich an der Technik zu arbeiten und versucht, versuchen, diesen Weg halt immer weiterzugehen und nicht halt aufzugeben, wenn man denkt, irgendwie wird es nicht besser oder so, sondern sich bewusst zu machen, dass es einfach auch ein langer Prozess sein kann.
Total. Und also das, was du gerade angesprochen hast, ist, finde ich, auch ziemlich bezeichnend. Ich habe es zum Beispiel ziemlich oft, dass hauptsächlich Jungs bei mir im Coaching sind, die eine gute Tiefe in der Beuge haben und dann lobe ich die über einen langen Zeitraum für ihre Tiefe und dann wird die immer schlechter. Dann beugen die immer höher. Dann sage ich, hier, geil, tief gebeugt, das freut mich schon mal. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass es nicht gültig werden könnte. So, und dann kannst du von Woche zu Woche beobachten, wie die Beuge immer höher wird. Weil sie aus diesem Lob schließen, dass sie zu tief beugen und dass sie noch Raum halten, ihre Tiefe zu cutten. Und wissen, dass sie eigentlich, also dass das so eine sichere Bank ist, ihre Tiefe, ja. Und dann das halt wirklich dann einfach ausreizen. Kennst du das nicht?
Doch, aber sichere Bank ist in dem Fall ein schlechtes Sprichwort.
Ja, okay.
Aber, nee, ich weiß genau, was du meinst. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht, muss nicht unbedingt bewusst entstehen, sondern einfach, weil man dann wieder ein bisschen nachlässiger wird.
Genau,
wenn man weiß, das habe ich jetzt. Oder dass man sich dann auf das Nächste konzentriert. Das ist so ein Ding. Das hatte ich auch bei Joe Stanek irgendwo mal im Podcast gehört, dass er sich immer Notizen macht, wenn was gut funktioniert hat und was Großes behoben wurde. Weil es oft passiert, dass man sich dann weitermacht, man hat es verinnerlicht, konzentriert sich auf andere Sachen und während man vielleicht auch andere Sachen probiert, in dem Zuge schalten entweder alte Kompensationsmuster oder durch diese neue Technik, neue Anpassung wird das halt wieder ein bisschen rückgängig gemacht. Und das hatten wir ja auch gestern wieder besprochen, dass man dann halt manchmal Athleten hat, denen dann fällt einem was auf, man korrigiert das und fällt einem auf, hey, Moment mal, das war doch genau vor 3 Monaten, hatten wir das schon mal, ja. Das Ding. Und wir hatten ja auch gestern so ein bisschen Notizensysteme besprochen über Athleten. Ist mir wirklich gerade eingefallen, dass mir jetzt auch mal so Cues, die gut funktioniert haben, da notieren werde. Und auch so große Veränderungen, wo wir gesagt haben, ach, das hat geholfen oder das hat Klick gemacht, dass man die dann immer mal wieder hervorziehen kann oder immer mal wieder guckt, hey, hat sich das eigentlich wieder eingeschlichen? Weil man sieht ja auch nicht mehr immer alles als Coach.
Ja, vor allem ist es dann auch schwierig, bei einem etwas größeren Kundenstamm oder Athletenstamm alles dann immer wieder im Blick zu haben. Ja, also es ist natürlich, unser Anspruch ist ja schon sehr detailliert zu arbeiten und uns sehr auf die einzelne Person zu konzentrieren und die halt nicht so wie Nummern abzuarbeiten, sondern wirklich viel Zeit in die individuelle Person zu stecken. Und aber trotzdem, wenn du mal vor einem halben Jahr oder so gesagt hast, hier, pass mal auf, dass du dich, ganz banales Beispiel, ein bisschen mehr auf den Vorderfuß konzentrierst oder ein bisschen mehr an den großen Zehen im Boden drückst und das für die Person aber einen komplett anderen Stellenwert hat als für dich selbst. So für dich, du kannst es einfach so nebenbei gesagt haben und für die Person war das der Gamechanger in der Beuge. Und dann ja, nimmt man das einfach anders wahr und genauso umgekehrt, ne? Also, dass du dann, dass irgendwas passiert, was für die Person komplett irrelevant ist oder einfach gar nicht so auf dem Schirm ist und du selber halt jede Woche drauf schaust und dir denkst, scheiße, anker doch mal deine Hüfte weiter oben beim Heben, sonst schießt die immer hoch. Und die Person sich aber denkt, naja, das ist jetzt auch eher eine Empfehlung, so, ich fühle mich ja viel stärker, wenn ich ein bisschen tiefer starte und dann die Hüfte erstmal 10 cm hoch schießt oder so.
Ja, ich muss aber auch sagen, das ist jetzt auch kein Vorwurf, weil das genauso habe ich es auch bei mir selbst beobachtet, ne? Dass man dann total irgendwie was ändert und dann sagt man, ey, das hat's übelst gebracht und er fällt auf, oh, das hat er eigentlich schon immer die ganze Zeit gesagt als Coach. Aber ich habe das so gedacht, ich mache das, aber ich mache es halt nicht wirklich. Ja, es war auch schwer zu vermeiden, glaube ich, sowas, ne? Dann, was ich mir jetzt neulich nochmal oder wahrscheinlich jetzt dadurch vornehmen werde auch, ich habe schon eine Abfrage so am Blockende, dass ich es nach Learnings frage, was waren so deine Learnings in den einzelnen Lifts und was willst du dir für den nächsten Block vornehmen, dass ich da öfter mal aktiv mit drauf hingucke, weil man lässt es dann ausfüllen, guckt vielleicht mal so drüber, jojojo, aber dass man das noch bewusster mal aufsaugt, diese Learnings, hey, was hat dem Athleten was gebracht, was hat bei dem Klick gemacht, oft vergisst man es, also ich schon oft Momente erlebt, wo ich dann wieder was neu lerne und mir dann erst wieder auffällt, hey, Moment, das hatte ich ja schon mal vor einem Jahr genauso festgestellt, aber ist normal, dass man immer so zwischen Extremen hin und her wandert und Sachen probiert und dann ist ein Prozess.
Ja, also wie alles. Aber ich fand es auch interessant, ich musste ja gerade dran denken an unsere so Schmerzprotokoll oder Schmerzkommunikation, weil das ist auch schon ewig her, bestimmt 20 Folgen oder so, haben wir mal drüber gesprochen, dass die Stellenwerte da einfach total unterschiedlich sein können. Also wenn du selbst als Athlet jedes Mal ins Training gehst und Schmerzen hast irgendwo im Rücken, im Knie oder so und halt das immer wahrnimmst direkt und dann deinem Coach so einmal im Monat oder einmal im Quartal schreibst, ja, ich hatte heute wieder ein bisschen Schmerzen im Knie, dann ist halt die Perzeption zu dem Schmerz absolut unterschiedlich. So. Und du müsstest eigentlich jede Session sagen, ey, ich hatte heute wirklich krasse Schmerzen im Knie oder krasse Schmerzen im Rücken, wir müssen irgendwie was dagegen machen oder einfach damit dein Coach das auf dem Schirm hat und das aber für euch beide die gleiche Relevanz hat und nicht du gehst ins Training, nimmst es jedes Mal wahr und für dich ist es total schlimm, was auch okay ist und dein Coach weiß eigentlich nichts davon und du hast das Gefühl, der ignoriert das und so kommt es dann einfach zu einem Gefälle im Kommunikationsanspruch, während du eigentlich wirklich jedes Mal betonen müsstest, hey, ich hab hier Schmerzen, wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen.
Ja, das ist halt, ich meine, worauf läuft es hinaus? Gute Kommunikation und das ist halt wie möglich. Ich meine, da studieren Leute, da geben Leute extra Seminare für jegliche Berufsgruppen und hier die Brittany Russell, die hier dieses Sport Psychologie-Coaching von TSG gemacht hat, die hat auch gesagt, sie mag es halt, sie liebt es halt, ne? Die hat ja auch irgendwie mit der Navy irgendwelche Nachbereitungen gemacht, aber auch mit NBA-Profispielern und selber Powerliftern seit Ewigkeiten. Und die hat auch gesagt, super wichtig als Coach, sich einfach mit Kommunikation zu beschäftigen. Und sie meinte halt, du bist als Coach, wenn du im Coach-Business bist, dann bist du im Communication-Business, hat sie halt gesagt. Und das trifft es eigentlich, ne? Dass es halt super wichtig ist. Und ja, also da arbeiten wir beide dran, ne? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Es ist ein ewig währender Prozess, würde ich sagen. Man kann, glaube ich, immer lernen oder immer weiter lernen, besser zu kommunizieren und sinnvoller und effektiver zu kommunizieren. Und das ist ja für uns, ich meine, ich würde jetzt nicht von uns behaupten, dass wir total scheiße sind in Kommunikation, so als Startpunkt ins Coaching gehend. Aber ich glaube, es ist immer noch viel Luft nach oben. Und das Problem, ich sehe es halt problematisch bei, um jetzt wieder den Bogen zu schlagen.
Allen anderen außer uns.
Bei dann Leuten wie Joe Sullivan.
Ja.
Dann einfach so ein bisschen den erhobenen Zeigefinger auf Instagram hier, ja, streng dich einfach mehr an. Ich finde es einfach schwierig. Und das habe ich jetzt aber auch.
Musst du im Kontext setzen, ja, voll.
Total, ja. Also du kannst halt solche Sachen auch immer nur individuell beheben. Und das haben wir gestern auch ganz lang und breit eigentlich eher so im soziopolitischen Kontext diskutiert, dass die Probleme halt individuell sind und auch individuell angegangen werden müssen und es dann immer schwierig ist, irgendwie so eine generische Erhebung daraus zu ziehen und die dann auf als das Coaching-Problem darzustellen.
Ja, auch schwierig. Wie du halt dann mit jemandem kommunizierst, ne, ich weiß es auch ganz normal, ich liebe jetzt in letzter Zeit immer so Musikmetaphern und Bandmetaphern zu ziehen, aber das war beim Recorden genauso, ne? Du hast Sänger, den sagst du, Digga, was war das für eine Scheiße? Jetzt machen wir einen ordentlichen Take, weil du genau weißt, du kennst die seit Ewigkeiten, man ist auf einer Wellenlänge und du weißt, die sind gerade ein bisschen müde und du musst denen mal in den Arsch treten. Das ist ja vielleicht bei einem Trainingspartner genauso. Du hast die Trainingspartner, die sagen musst, ist das alles, was du kannst? Jetzt reiß dich mal zusammen und zeig mal so, was du ja wirklich kannst, ne? Und hör auf zu heulen. Und andere, die musst du halt ganz anders mit denen kommunizieren und sagst so, hey, das war schon echt gut und ich weiß, es ist schwer, lass uns doch mal noch so literally hier beim Aufnehmen, auch im Synchron, gibt es so Kandidaten, wo wir dann immer gesagt haben, so, ja, das war schon richtig gut, echt gut gemacht, lass noch mal einen zur Sicherheit machen, so, und dann hast du halt so, ne, streichelst du dir halt und versuchst dir eher anders so mit Empathie und den Rückenstärken reinzubringen und andere musst du halt echt so aggressiv fordern. Ist vielleicht, ich habe überlegt, eigentlich wollte ich das nicht ansprechen, aber komm, wir machen mal ein Fass auf. Nicht zu weit.
Mach das Fass
auf. Nur mal reinlunchen ins Fass. Du hast es ja du hast es ja mitbekommen, wahrscheinlich, mit den IPF-Schulungen, ne? Jetzt mal kurz der Kontext. Es gab Schulungen für zertifizierte IPF-Coaches, ne? Und wenn du ein zertifizierter Coach für die IPF werden willst. Und da wurde eine Folie geleakt, wo es, ich glaube, generell es ging, glaube ich, um Kommunikation. Und dann war ein Beispiel, wie der Seminarleiter Empfehlungen oder ein Case Study. Es war wohl ein Case Study, wie er mit einer Athletin, und das hat aber generell in der Folie Standard Communication with Women oder sowas.
Ja.
Und er hatte dann wohl bei, es ging wohl um nur eine Person, hat er sich halt Notizen gemacht im Sinne von, ich weiß nicht mehr, was genaue Wortlaut war.
Du musst empathischer sein, du musst emotional zugänglicher sein.
Gain her trust.
Ja.
Das war halt so ein bisschen diese problematische Formulierung. Gain her trust. Und dann irgendwie gib ihr das Gefühl, dass sie selber was bestimmen darf oder sowas, bei Gewichtsauswahlen und deswegen so und so. Und ich muss sagen, jeder Coach, der sagt, so würde ich mir niemals solche Gedanken machen, der lügt. Wir haben alle Trainees, wo wir uns denken, okay, den musst du so und so behandeln, den musst du ein bisschen das Händchen tätscheln, den musst du manchmal härter anpacken. Wo ich das Problem bei der ganzen Sache ist, niemals darfst du deine privaten Gedanken auf so eine Folie als Guidelines knallen. Und es ist mir egal, ob er dann sagt, ja, das muss man im Kontext sehen und das war nur ein Fallbeispiel wie der eine Trainer und das reflektiert nicht die IPF. Das sind alles Ausreden, sowas gehört nicht in den öffentlichen Raum. Du kannst ja, deswegen gibt es für mich diesen schönen Spruch, die Gedanken sind frei. Natürlich kannst du dir auch mal denken, Alter, mein Trainee geht mir halt gerade voll auf den Sack, der eine oder der nervt mich gerade oder diese Eigenschaft nervt mich gerade. Aber da bist du halt ein Profi, besprecht das vielleicht mit deinem Partner oder Kumpel, aber sowas bringt man nicht in den öffentlichen Raum. Das ist unprofessionell, das ist auch...
Absolut,
ja. Das ist einfach, weiß ich nicht, despektierlich und menschenunwürdig, dann halt sowas, nur weil ich mir denke, der und der ist ein Idiot, dann muss man das nicht immer, oder ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also und das ist vor allen Dingen, dass halt, man muss sich halt bewusst machen, wie das aufgefasst wird, wenn man das in einem Seminar als Guideline macht.
Total, ja, also das mit Problematische an der Sache war ja dann, dass sich das auch so ein bisschen als generische Erhebungen gelesen hat, ne, dass man also irgendwie so rausgelesen hat, okay, das ist jetzt der generelle Ansatz im Umgang mit weiblichen Trainees, ja, du musst Vertrauen gewinnen und du musst denen das Gefühl geben, dass sie selbst was bestimmen dürfen und du musst total empathisch sein und emotional zugänglich und sowas. Das waren dann so diese, so ein Katalog an Eigenschaften einfach über alle weiblichen Trainees rüber stülpst und sagst, okay, das ist jetzt so die generelle Guideline, um mit denen gut umzugehen. Und das ist natürlich kompletter Bullshit, ne? Also so generische Erhebungen funktionieren einfach nicht. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass es absolut ja auch übergriffig ist, so diesen privaten Gedanken zu einer gewissen Case Study, also zu einer Person.
Ja.
In den öffentlichen Raum zu packen.
Das ist halt das Ding. Also privat, meiner Meinung nach, die private Leaken von irgendwas, das ist halt für einen Arsch. Weil
voll.
Also man muss auch mal, das dafür sind ja Safe Space da, ne? Da muss man halt auch wieder auf der Seite sagen, dafür kann man sich auch mal, weiß ich nicht, Emotionen rauslassen, aber das muss man halt im Privaten gestehen und im Öffentlichen hat das nichts zu suchen. Also du kannst dann nicht, selbst wenn du dir denkst, hey, der ist ein bisschen Weichei, der eine Trainee, die muss ich in den Arsch treten, ne? Kannst du dir vielleicht so eine ähnliche Notiz privat machen. Also mir fällt jetzt keine ein, die ich so jetzt formuliert hätte, auch privat für mich.
Wir können ja gleich nochmal Fact checken.
Ja, stimmt. Aber, aber das hat dann einfach nie was in der Welt. Also das musst du halt dann wenigstens ein bisschen beschönigen. Das war das Problem. Es wirkte halt sehr nicht sei empathisch, sondern manipuliere sie und tu so, als wärst du empathisch und würdest dich für sie interessieren. So kam das halt rüber. Ja,
stimmt,
ne?
Stimmt.
Das war halt so das bisschen Problematische. Und klar, jeder hat ein bisschen andere Strategien bei Trainees. Und das meine ich auch, ne? Du musst zu jedem anderen Zugang gewinnen. Und das ist anstrengend und dann ist man auch immer auf der anderen Seite auch frustriert. Aber das gehört einfach der Prozess.
Ja, das gehört ja dazu, richtig. Ja, und so wie Trainees und Athletinnen ein bisschen an ihrem Training ab und zu verzweifeln, was genauso Teil ist, verzweifeln wir dann halt an kommunikativen Zugängen zu Personen und müssen uns da halt, und da bin ich auch sehr froh, dass wir da so unsere kollektive Gruppe haben und uns gegenseitig immer mal ein bisschen unter die Arme greifen können. Ja, dann schilderst du ein Problem und dann gucken da halt nochmal zwei andere Leute drüber und sagen, ja, also würde ich vielleicht so und so angehen oder hier, das ist eine coole Guideline, probier es mal damit. Ja. Und dann probierst du aus und schaffst es dann darüber vielleicht einen Zugang zu entwickeln, der dir auf einer etwas generelleren Ebene mit der Person eine gute Möglichkeit gibt, um die Kommunikation besser zu gestalten.
So, ein anderes Thema. Ich hatte einen Post von Alex Tran. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin. Ist das zufällig? Nee, das war ein anderer. Der ist nicht der Coach von Gavin. Keine Ahnung, wie ich über den gestolpert bin. Hat auch anscheinend nicht so eine riesige Reichweite, wie es vielleicht gerechtfertigt wäre. einen schönen Post gemacht, und zwar Improving the Sumo Deadlift by Creating Rhythm. Und ich werde das auch nochmal reposten. War ein Thema, das ich so noch nie gesehen habe, im Sinne von Rhythm, Flow. Aber es geht um den Sumo Deadlift. Ich finde, man kann es auch ein bisschen auf Conventional auf jeden Fall übertragen. Und er hat halt Beispiele gebracht, wie es aussehen kann, wenn man einen gewissen, ich würde jetzt mal einen Bewegungsablauf, ein rhythmisches Pattern integriert beim Heben. Zwei Beispiele. Wir werden mal den Post verlinken, dass man sich das visuell nochmal angucken kann.
Ja, voll.
Aber zwei Beispiele waren einmal, dass man, bevor man die Hantel greift, wippt und im Rhythmus dieses Wippens dann runtergeht und im selben Rhythmus auch den Slack zieht und dann reinwedged, wie man halt vorher hoch und runter gewippt ist. Ein anderes Beispiel ist dieses, das sieht man auch bei Austin Perkins. Er hatte hier noch Videos, wir waren dann noch dabei, der diesen Griff gezogen hat. Hier Joe Bornstein, wie die Hantel greifen und dann mehrmals sich schon hochdrücken und den Griff festziehen und Slack ziehen und im selben Rhythmus, also die ziehen zweimal, dreimal an. Anziehen nenne ich das immer irgendwie so eins, zwei. Und beim dritten Mal machen sie dann halt noch einen Hip-Shoot, ziehen Slack und shooten rein und kreieren dadurch irgendwie wie so einen Rhythmus. Er beschreibt auch da drin so ein bisschen aus anderen Sportarten.
Ja, Basketball, Baseball hat er auf jeden Fall gezeigt. Und ich fand diesen Übertrag richtig interessant, weil man so ein Learning aus dynamischeren Sportarten, sag ich mal, mitnehmen kann, nämlich wie funktioniert es, wenn ich eine Bewegung in eine andere Bewegung hinein integriere, im Gegensatz zu ich nehme eine Bewegung auf, stoppe die ab und kreiere eine neue Bewegung.
Ja.
Und hat das so ein bisschen übertragen halt auf den Deadlift und hat da sehr, sehr gute performative Beispiele genommen. Ne? David Woolson war ja auch in dem ganzen Ding mit drin. Und ja, noch ein paar andere, du hast gesagt, Austin Perkins, Joe Bornstein, waren so Beispiele dafür, wie es sein kann mit einem, also wie es aussehen kann, mit einem gewissen rhythmischen Ansatz zu heben. Und es ist, glaube ich, das, was einige schon so ein bisschen intuitiv machen. Sich halt so, wie so Rituale erstellen, um sowas abarbeiten zu können, um in einen guten Flow zu kommen. Aber das so richtig hinterfragt und durchdacht hat, glaube ich, noch keiner in dem Ausmaß. Also ich zumindest nicht.
Ich hätte es vorher auch noch nie gesehen, ja.
Und es ist cool, das mal so ein bisschen auf dem Schirm zu haben und das so ein bisschen, als direkt praktikables Mittel im Blick zu haben und das vielleicht auf Leute zu übertragen. Und ich glaube, also mir würden bei mir im Coaching schon so ein, zwei Leute einfallen, wo das halt Sinn ergeben würde, sowas mal zu integrieren. Und da bin ich mal gespannt, das auszutesten.
Ja, um es vielleicht noch ein bisschen so genauer zu erklären. Also er hat halt diese Beispiele gezeigt, einmal wie ein Basketballspieler am Außenring Dreierlinie langläuft, dann halt stoppt, in die Knie geht, hochspringt und wirft. Und
also
hat
der,
einmal
nimmt, der nimmt einen Pass an, also der läuft so in so einer Halbkreisform, nimmt einen Pass an und in dem einen Video konvertiert er quasi dieses Movement aus dem Pass vom Ball in den Wurf. Und in dem anderen Video, was dann so ein bisschen als Negativbeispiel dienen sollte, nimmt er den Pass an, stoppt, also läuft so einen Schritt zurück, glaube ich, stoppt, läuft den Schritt wieder vor und versucht dann den Pass anzusetzen.
Ja, vor allen Dingen also dieses beim Laufen das Fangen und dann die Laufbewegung in die Hocke gehen und hochspringen und werfen, war halt ein Fluid Übergang und Motion. Und beim anderen sieht man, wie er diesen Rhythmus, diesen Flow unterbricht, indem er, weiß ich nicht, die Schritte nicht genau gepasst haben und er früher stoppen muss und dadurch so aus dem Rhythmus kommt. Er hat dann auch Beispiel einmal mit einem Baseball, wo man auch aussieht, dieses Schwung holen, rumdrehen. Und ich glaube, darum geht's, wenn man sich fragt, hey, was soll das mit dem Rhythmus Flow beim Deadlift? Geht's, denke ich mal, um so ein mentales, aber auch körperliches Anlauf nehmen, Schwung nehmen, dass man, er beschreibt auch, dass man sich dadurch wirklich üben kann. Gibt dann auch Beispiele, wie man das machen kann. Bei manchen natürlich so High-Rap-Sets, dass man wirklich üben kann in durch dieses immer gleiche Timing in den Motorlanding das reinzuziehen, wie viel Slack ziehe ich, wie viel Spannung baue ich dann beim Reinwedgen auf. Und für mich hat das auch diesen praktischen Klick-Effekt gehabt, weil ich schon öfter gehört habe, auch von meinem Coach, verbringe nicht so viel Zeit unten an der Stange. Und ich denke immer so, na, ich bereite mich vor, gleich alles richtig zu machen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal, wenn ich, also ich merke das vor allen Dingen bei Rap-Sets, ne? Wenn ich bei der ersten alles gut hinkriege, ist es eine Sache, aber sobald ich die zweite, dritte Rap starte, merke ich auch, dass ich in diesen Flow reinkomme. Und es ist mir manchmal sehr schwer gefallen, das dann zu übertragen, aber einfach, weil ich das nicht gewusst habe, dass es eine Bewandtnis hat, dass man diesen Flow so übertragen kann, indem man versucht, auch diesen, ich sag mal, Rhythmus durch zwei, drei Raps, die man davor gemacht hat, versucht dadurch zu imitieren, dass man direkt in diesen, in dieses Feeling kommt, wie bei der dritten Rap beim Sumo Deadlift. Und ja, direkt auch Beispiel bei mir eingefallen im Coaching, wo mich was gestört hat, dass die halt zu lange so rumprobieren. Deswegen auch der Übertrag zwischen dem, eigentlich diesen, genau was wir meinten, dass man üben sollte und nicht so viel probieren sollte, dass man einmal in diesen Flow reinkommt und sich dann im Muskelgedächtnis so ein bisschen das abspeichert.
Ja, vielleicht ist es auch einfach ein super wichtiger Punkt, dieses Muskelgedächtnis. Also in Kombination mit der mentalen Einstellung. Also man kann ja so im Rahmen von Konditionierung verschiedene Ansätze fahren, wie man es jetzt hinkriegt, so ein bisschen den Switch anzuschalten und die Person auf einen Lift vorzubereiten. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Es gibt Leute, die nutzen Mouthpieces und nehmen dann vorm Satz das Mouthpiece rein und sind dann in dem Modus von, ich gehe jetzt in den Satz und ich streng mich an. Und dann funktioniert das alles ein bisschen besser. Und das kann man halt als zusätzliches Tool da einfach mit einbauen. Ja, so im Setup einfach ein etwas abgekürztes rhythmisches Pattern einzubauen, was dafür sorgt, dass du gut und effizient und auch immer wieder gleich in dein Setup kommst und effizient Gewicht bewegen kannst. Ob das jetzt heben, beugen oder drücken, ist ja egal.
Ja, vor allen Dingen ist es beim Deadlift relevant, weil man da eben nicht diese Abwärtsphase hat, die du beim Squat und bei der Bench hast. Voll. Damit kreierst du das halt, ne? Und also wahrscheinlich das, was auch passiert, ist nicht nur dieses Timing, aber dass du das auch in einer Geschwindigkeit kannst und in einem Rhythmus, dass du halt durch diesen Wedge oder durch dieses Hüfte hochschießen, Vorspannung kreieren, dann auch eine Art Stretch-Reflex kreieren kannst, wenn du schnell genug machst. Das ist auch was dann wahrscheinlich passiert, wenn du es auf Rap machst. Und ich finde das auch, was du schon sagst, ne? Generell Rituale bauen, ich nenne das dann immer, es ist wichtig, dass es ein funktionelles Ritual ist und dass jeder Schritt auch eine Bewandtnis hat. Natürlich kann es auch sein, so dieses, ja, ich klopfe immer vorher auch mal einmal auf die Schenkel oder ich setze erstmal den linken Fuß, die beim Deadlift auf, dass sie so den Fuß drehen. Mhm. Das hat halt überhaupt keinen praktischen Sinn. Wenn es ein kurzes Ding ist, was einem hilft halt, ne, sich zu grounden und das mental halt vorzubereiten, ist das total okay. Wo es ein Problem wird, glaube ich, wenn man dann so Pre-Lift-Rituals nutzt, um seine Nervosität halt immer mehr hochzuspielen und sich dadurch von Sachen abhängig macht, Sachen halt 3, 4, 5 Mal macht, sieht man auch bei der Bank oft bei Leuten, dass sie dann sich 4-mal hochschieben oder 5-mal den Griff setzen, ne? Und sowas sollte man sich, glaube ich, nicht angewöhnen, weil das schafft dann eigentlich das Gegenteil. Nicht, dass man in sein gewohntes Setup kommt und ein paar Schritte hat, dass der Lift dann auch sich besser anfühlt, sondern ich habe das Gefühl manchmal, dass man sich dann immer mehr in seiner Nervosität hochspielt. Und anstatt, dass man sich fokussiert in einem Lift ist, ist man eher in seinen Gedanken dann auf einmal fokussiert und macht sich nervös und hat sogar fast den gegenteiligen Effekt dann.
Würde ich auch sagen. Also wenn du dann, hast ja ganz, ganz oft, es gibt auch so ein Meme darüber, wie Leute sich an die Hantel stellen und dann so ihre Füße setzen und immer weiter die Füße setzen und dann so Tango-Musik einsetzt und die dann so hin und her tanzen. Kennst du das?
Ja. ist halt Overthinking dann irgendwann.
Genau, ne? Ja.
Genau, dann, das, was man dann auch
sagt. Und dann du addierst einfach irgendwelche Faktoren, von denen du dich abhängig machen kannst, ob der Lift jetzt in Anführungsstrichen, ihr könnt es jetzt nicht sehen da draußen, gut oder schlecht wird. Und wenn du dann merkst, ah fuck, jetzt ist mein linker Fuß ein halbes Grad mehr nach innen rotiert, als er sonst ist, dann ist sofort scheiße, der Lift wird kacke und dann wird er halt wirklich kacke, weil du das halt für dich einfach statuierst schon und dann dich total kaputt machst damit, dich an die Hantel zu stellen, irgendwie zu heben und dann halt beim Runtergehen merkst, dass dein Fuß ein bisschen rausrotiert oder nach innen rotiert, je nachdem. Und dann davon abhängig wird, ob der Lift kacke ist, obwohl es so aus biomechanischer und praktischer Perspektive überhaupt keinen Übertrag auf die Leistung hat, bist du mental dann einfach von dieser Veränderung so abgefuckt, dass der Lift kacke wird.
Ja. Vielleicht so ein bisschen wie so ein Saiyajin aufladen oder so kurz vom Lift. Also das finde ich halt wichtig, dass man sich sammelt, ne? Dass man, das ist wahrscheinlich auch wieder individuell, ne? Manche brauchen halt diesen Hype, die hypen sich dann auf, andere müssen sich erkarmen und gleich versuchen, okay, jetzt muss ich da alle Kraft reinlegen. Was wie Bank ist es eher noch sogar, finde ich, aber okay, ich muss mich jetzt wirklich mehr konzentrieren und fokussieren. Aber genau, sollte immer eine Funktion erfüllen und man Also das Schlimmste, was man machen kann, ist sich irgendwelche Sachen abgucken, finde ich. Also wir haben jetzt zwar gerade genau über dieses Rhythm geredet, aber vor allen Dingen, wenn irgendjemand irgendwelche Ticks kreiert und dann man sich die abguckt von irgendwelchen anderen Liftern.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Und dann das irgendwie cool aussieht, wenn der also Sumo Deadlift ist, finde ich, so das größte Meme, ne? Wo du dann irgendwelche Leute siehst, die dann irgendwie mit den Fingern in den Himmel schießen und dann nach hinten Schwung holen und dann nochmal überkreuzen und irgendwie so einen halben Macarena tanzen. So, gibt da bestimmt Leute, die haben das halt schon immer so gemacht und sagen, hey, das ist so mein Ding, das mache ich immer. Aber ich finde, das wird da ganz oft, wie das halt ne, viel ist, wird dann sich die eine Ausnahme genommen und das zur Regel versucht zu machen.
Ja, oder wie der 83er Bro aus Guyana, der diesen Crisscross-Dance an der Handel macht. Oder dann erst sich so
ach, halb, mit diesem Skifahren?
Ja, ja. Mit diesem halbbreit an die Handel stellt, dann ein Fuß nach außen, dann wirklich so zur Seite, nach hinten weg. Vielleicht finde ich ein Video. Wir müssen mal wieder die Bezugnahmen in unsere Story packen. Oder Delaney Wallace vor seiner Beuge. Das ist das nächste Ding.
Ach, war das nicht Delaney Wallace, den ich meine, der auch so ein bisschen Skifährt gefühlt vom Deadlift? Ich weiß es nicht.
Na, das war nicht Delaney Wallace, aber also Delaney, der macht auch ganz viele verrückte Sachen. Der macht dann auch so Dance-Moves vorher immer, aber auch immer die gleichen, klar. Aber die haben ja natürlich so keine praktische Bewandtnis
für die Beuge. Und bei dem ist wahrscheinlich auch ein bisschen fürs Publikum, oder? Ich weiß nicht, ob das privat dann auch so macht, alleine im Kämmerchen.
Ich weiß es natürlich nicht, oder ja, ich folge dem nicht mehr, es ist immer ein bisschen zu blöd.
Hier, das muss ich auch lernen. Mit der Zeit, die Geschmäcker gehen auseinander. Wenn dann jemand sagt, hey, das ist meine Zeit auf der Plattform, die will ich genießen und da fühle ich mich wohl, wenn ich ein bisschen dance. You do you. Wenn du danach wenigstens performst, ist mir alles egal, dann darfst du es auch machen.
Tracking habe ich mir in letzter Zeit ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich gehört habe, so aus der einen oder anderen Quelle, dass richtig viel getrackt wird.
Track and Field meinst du?
Track and Field, ja. Und das, also, dass man sich auch wirklich die Mühe machen kann, richtig viel zu tracken. Und ich wollte mit dir mal drüber sprechen, wie praktikabel das eigentlich ist. Also wirklich so mehrere Trackings am Tag, sowohl an Trainings als auch an Off-Days. Also was ergibt überhaupt Sinn? Was wäre zu viel? Wie handhabst du das? Und wie handhabe ich das?
Also willst du auch Training-Tracking-Sachen, die man aus dem Training trackt? Also auch so, ich sag jetzt mal so Gewichte, API.
Na, das würde ich, also das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass man in einem Coaching sowas einfach macht.
Ja.
Aber so ein bisschen die Faktoren drumherum. Also bei Frauen zum Beispiel, wie ist der Zyklus, wie ist die Periode, wie hat's Frühstück geschmeckt, wie nutrienthaltig war das Frühstück oder Mahlzeit XY.
Da ist jetzt nicht mehr bei Frauen, da sind wir jetzt generell.
Generell, genau.
Ja.
Wie war Stuhlgangkonsistenz und wie lange hat man geschlafen?
Also mit welchem Bein ist man aufgestanden?
Mit welchem Bein ist man aufgestanden? Und dann aber auch die Frage, also jetzt mal wieder ein bisschen ernsthaft, was track ich am Schlaf? Also schaue ich, wie viele Stunden ich geschlafen habe? Schaue ich, wie fühle ich mich einfach, nachdem ich geschlafen habe? Bin ich total geredet? Bin ich fit? Bin ich gut aufgewacht oder was sind die Parameter, die wichtig sein können, die aber auch irgendwie praktikabel sind zu tracken?
Ja, wir haben mir spontan so eine achtteilige Einteilung im Kopf gemacht. Also ich finde, wir müssen es zumindest so betrachten, in was kann ich alles tracken und was kann ich sinnvoll auswerten? Ich glaube, das ist immer die große Frage am Ende.
Ja.
Und gibt natürlich mehrere Bereiche. Das heißt, Training und was wir da auswerten können, lassen wir jetzt mal nebenan stehen. Ich glaube, du meinst auch so alles andere.
Ja, hauptsächlich die Sachen drumrum.
Und drumrum, genau. Das ist halt die große Frage, ne? Was kann ich wirklich auswerten? Und dann letztendlich, was gibt mir auch sinnvolle und bedeutsame Entscheidungen für meine Trainingsbeeinflussung? Und da wird man dann halt, auch wenn man mal sehr viel getrackt hat, wird einem schnell klar, spielt das überhaupt eine Rolle? Bei sehr, sehr vielen Sachen. Also was sagt mir das, ob ich gut geschlafen hat oder nicht geschlafen hat? Okay, da gehst du ins Training und hast schlecht geschlafen. Was heißt das dann? Mache ich dann autoreguliert weniger Gewicht? Mache ich weniger Volumen? Und da ist dann auch eine sehr, sehr wichtige Frage der Alternativen. Ne? Also was track ich eher? Mein Gefühlszustand, wenn ich ins Training komme? Wie fühle ich mich in dem Moment? Oder mein Schlaf? Oder mein Stress oder alles zusammen und stell dann irgendeine Metrik daraus. Gibt ja auch bei TSG, ne? Da kannst du halt Das ist dann wiederum ganz gut gelöst. Die fragen ja auch, die haben so eine Pre-Training-Survey, da fragen die so Sachen ab wie Nutrition, Schlaf, Stress, Hydration. Und die machen daraus dann wie so einen Compute-Score und sagen, hey, wenn eins schlecht ist, passiert, ist nicht Schlimmes. Wenn aber jetzt mehrere Sachen schlecht sind, gibt es so ein Ampelsystem, ne? Und dann errechnet der dir was und macht daraus so eine generelle Ampel. Die heißt aber nicht, okay, überall zwei Sätze abziehen oder so. Da steht dann eher, bei so gelb, glaube ich, steht da, ist noch alles im Lot, aber halt ein bisschen gucken, ne? Und aufmerksam sein, dass man sich nicht verletzt, vielleicht weniger Gewicht nehmen bei manchen Übungen, ne? Steht dann eher wie so eine Ampel auch so, ah, vorsichtig, guck mal, wie es heute läuft. Und bei Rot ist dann die Empfehlung, ob man sich gucken sollte, ob man das Training nicht eventuell verschiebt oder ob man zumindest da halt auch vorsichtig ist oder was reduziert. Also eher so generelle Guidelines und das ist dann eher auch so ein bisschen ein Self-Check. Jetzt frage ich mich aber auch, wann passiert es halt, ne? Da muss ja dann schlechter Schlaf, Stress ist eine Katastrophe, du hast dann vielleicht auch nichts gegessen, so kommst du ins Training. Vielleicht hast du mit deiner Freundin gestritten, hast die ganze Nacht nicht geschlafen und hast gedacht, fuck, jetzt muss ich doch irgendwie das Training, weil ich gestern wegen unserem Streit nicht trainieren gegangen bin. Jetzt kommst du ins Training, hast schlecht geschlafen, hast nichts gegessen, hast einen Streit gehabt, so. Musst du das dann tracken, dass du merkst, dass dir gerade komplett beschissen geht und dass du vielleicht das Training entweder verschiebst oder leichter machst?
Ja, die Frage ist tatsächlich sehr berechtigt. Aber der Pool an Sachen, die zu tracken sind, halt wirklich unendlich riesig. Also die man tracken kann, wenn man sich das jetzt einbildet, dass das irgendeine Relevanz hat. Ne? Und um auch mal auf die Frage der Praktikabilität zurückzukommen, mein Ansatz ist da eher, das so ein bisschen minimalistisch zu halten, weil ich denke, also ich möchte, dass die Sachen, die getrackt werden sollen, aus welchen Gründen auch immer, auch getrackt werden. Ja. Und wenn ich jetzt ein riesiges Pensum an Sachen auf einen Athleten draufwerfe und sage, track mal dies, track mal das, track mal jenes und das am besten jede Stunde und wie du dich dabei fühlst und bliblablub, jetzt habe ich es wieder gesagt.
Schnaps.
Macht er das dann auch? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass eine Person, die halt auch einen Alltag hat und nicht nur für Powerlifting lebt, warum auch immer das passieren sollte, I don't know, das einfach nicht durchziehen kann. Das ist einfach nicht handelbar für die Person. Deshalb gibt es bei mir zum Beispiel immer einfach so Pre-Session Assessments. Die sind in dem Trainingsplan, also an dem jeweiligen Trainingstag sofort
einsehbar. Und nur auch an Trainingstagen dann, ne?
Und die sind auch nur an Trainingstagen, ja. Und da bespreche ich dann halt auch immer im Voraus mit der Person, was stelle ich mir dabei vor. Ja, und das heißt, okay, wie im Vorlauf zum Training, wie hast du geschlafen, wie hast du gegessen und wie bereit fühlst du dich? Und wenn sich das irgendwie positiv darstellt, läuft das Training meistens ziemlich gut. Aber auch wenn sich es negativ darstellt, kann das Training trotzdem gut laufen. Es geht nur darum, dass die Person so ein bisschen eine Awareness dafür bekommt, eine Self-Awareness als Self-Check. Gibt es jetzt noch irgendwas, was ich besser machen kann? Und wenn mein Training scheiße läuft, gibt es einen Grund dafür. So, also kann ich das irgendwie zurückführen auf eine Ursache oder ist wirklich einfach die Tagesform schlecht? Und das kann man ja auch nicht beeinflussen. Wichtig ist halt nur, dass man selbst auch so ein bisschen Überblick bekommt und dass der Coach ein bisschen einen Überblick darüber bekommt, wie, also gibt es eine Entwicklung oder ist die Person kontinuierlich gut? Also achtet darauf, dass sie genug schläft, genug isst, sich genug bewegt. Oder ist die Person kontinuierlich schlecht und muss ich intervenieren? Muss ich sagen, hey, guck mal, wir haben hier in den Assessments gesehen, dass bei dir der Schlaf immer ziemlich schlecht ist. Gibt es dafür einen Grund? Können wir irgendwas dagegen machen? Wollen wir das irgendwie ein bisschen beheben? Ich kann mir dann vorstellen, dass auch dein Training dann ein bisschen besser läuft, wenn du besser schläfst und so weiter und so fort.
Ich muss das sagen, wir werden am Ende nochmal runterfassen, was sind wirklich die wichtigen Variablen, die es vielleicht lohnt zu tracken.
Ja.
Also was sind so Non-Negotiables, die wirklich wichtig sind und da sind dann relativ wenige dabei. Und was finden wir halt praktisch? Es ist nämlich nicht so, dass wir das jetzt einfach wegwischen. Im Gegenteil, ich habe mich am Anfang sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt und habe am Anfang super viele Sachen getrackt. Hatte ein, zwei Athleten, ein, zwei, drei, wo ich gesagt habe, hey Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr das mal alles mittracken, weil ich will so ein bisschen gucken, wie verhalten sich die Variablen? Korrelieren die mit dem Training oder es gibt auch bestimmte Abfragen, da wird einfach kontinuierlich immer Mittel eingegeben, wenn du so schlecht, okay, gut, sehr gut, wird dann einfach immer gut angekreuzt, so, ne? Und da wollte ich so ein bisschen gucken, was sind gute Fragen auch, weil das Problem, du kannst ähnliche Qualitäten aus verschiedenen Winkeln abfragen, zum Beispiel Stress oder wie doll war wie ermüdend war ein Training? Da war zum Beispiel eine Beobachtung, dass es eine sehr gute Frage ist, wie stark ermüdet hast du dich eine Stunde nach dem Training gefühlt? Weil meistens, wenn man aus dem Training rauskommt, dann ist man froh, dass man es weg hat, Adrenalin ist vielleicht noch hoch, solche Sachen. Und ich hatte eine riesen Liste, also ich habe von Schlafdauer, Schlafqualität, Life-Sport-Balance, Stress außerhalb von Training, Stress durch das Training, Hunger, Food-Focus, Hydration, Menstruation, Enjoyment, Desire to Train, Readiness, Power-Output, Demand, Fatigue. Ich habe wirklich Squat-Quality, Bench-Quality, Deadlift-Quality, Squat-Recovery, Bench-Recovery, Deadlift-Recovery, Pain. So, das war alles, was ich getrackt habe. Das habe ich persönlich gemacht mit ein paar Leuten, die wollten. Habe auch gemerkt, manche Abfragen sind viel, viel besser. Also hier, wenn ich jetzt gucke, Enjoyment oder sowas war so meh. Aber Desire to Train, das war doch ein bisschen aussagekräftiger, dass man auch vielleicht sieht, wie doll beeinflusst das. Das habe ich am Anfang täglich getrackt. Und das war für mich aber erstmal ein ganz großer Testrun, um zu sehen, was, das war auch mein Ziel, dass ich das am Ende auf vielleicht so nur 3, vielleicht nur 4 Sachen zusammenkürze. Und dann frage ich mich, muss ich die jeden Tag tracken? Muss ich die jeden Trainingstag, reicht das vielleicht auch? Oder reicht das vielleicht auch, die einmal zur Woche den Durchschnitt abzufragen? Sehr lange Gedanken gemacht und wie ihr es an Falks Reaktion schon gesehen habt, das war natürlich nicht das, womit ich geblieben bin, sondern ich frage nach jeder Session mittlerweile ganz einfach, wie stark hast du dich in dem Lift gefühlt und wie erholt hast du dich für den Lift gefühlt? Ich unterteile das jetzt nochmal privat, lass mir den immer schicken, hey, hat sich der Single schwer angefühlt, hat sich die Technik gut angefühlt, hat euch erholt angefühlt? Also eigentlich sind es jetzt 3 Sachen, die ich immer frage pro Session und ansonsten frage ich alles in einem Weekly Check-In ab. Weil letztendlich sagt dir, wenn du schlecht geschlafen hast, es gibt keinerlei Aussage. Auch nicht, wie du das Training zu gestalten hast. Die zweite Sache ist, das wurde auch durch Studien eigentlich gut gezeigt, intuitive Marker. Wie fühlst du dich im Moment während des Warm-Ups, während des Satzes? Ist 1000-mal aussagekräftiger als, wie hoch ist dein Cortisolspiegel? Wie hoch war dein Stresslevel an dem Tag? Wie gut hast du geschlafen? Weil ich persönlich hatte Trainings, wo ich einen absolut beschissenen Tag hatte, voll gestresst bin, dann gehe ich ins Training, habe gar keinen Bock und auf einmal habe ich ein super Training. Und andere Trainingstage fühle ich mich mega gut, bin super motiviert und habe das beschissenste Training ever. Und habe da gesagt, so kurzzeitige Schwankungen haben da halt gar keine direkten Auswirkungen. Ja. Es sei denn, du lässt es halt zu. Und das ist halt das Problematische beim Tracking, dass du dich beeinflussen lässt. Und das Zweite sind wirklich eher so Reminder, wenn wir sehen, konstant, der schläft wenig. Beziehungsweise vielleicht schläft er immer so 6 Stunden, aber kommt damit klar und auf einmal schläft er immer nur 4 Stunden. Oder anderes Beispiel, jemand schläft immer 8 bis 10 Stunden, auf einmal schläft er nur 6 Stunden und seine Leistung nimmt ab. Dann ist es für mich so, wenn ich das jetzt sehe, okay, der hat die Woche weniger geschlafen als sonst und braucht vielleicht auch die Recovery, dann könnte ich das mal ansprechen. Hey, wie sieht's denn aus mit Schlaf? Und lass die Athleten das auch mitunter selber sagen. Hey, wie fandest du, also ich lasse sie das tracken, dass sie es selber nochmal bewusst machen, wie habe ich denn die Woche geschlafen? Wie war denn so meine Ernährung über die ganze Woche? Und nicht, wie perfekt machen wir Mealtiming vor Training X. Ich finde, das ist völlig überbewertet.
Ja, also komplett. Also ja, Mealtiming auch sehr interessante Variable, habe ich gar nicht dran gedacht, aber gut, dass du es ansprichst. Ja, aber ich habe das runtergekürzt auf 3 Sachen in einem Pre-Session-Assessment und eine Sache in einem Post-Session-Assessment. Und ich finde, das ist, um so einen generellen Tenor zu setzen, eigentlich richtig entspannt gut und das ist praktikabel. Also bei mir werden 3 Sachen vorher abgefragt, nämlich Nutrition, Schlaf letzte Nacht, also direkt vor dem Training und Bereitschaft zum Training. Mhm. Und es stellt sich eigentlich heraus, dass schon relativ egal, wie Ernährung und Schlaf ist, wenn die Bereitschaft sehr hoch ist, das Training auch gut wird, logischerweise.
Total. Ne? Aber ja, auch Desire to Train, genau.
Genau, ja. Und wenn das halt niedrig ist und die anderen Variablen gut, dann halt das Training auch eher schlechter wird, beziehungsweise dann aber auch eher schlechter wahrgenommen. Und diese, ich finde es auch nochmal kurz, um auf den Schlaf zu sprechen zu kommen, es gibt natürlich diese Ausreißer nach unten mit, ja, schläft eigentlich immer so 8 Stunden und jetzt auf einmal nur noch 6. Mhm. Das geht auch in die andere Richtung. Ja, also die Schlafqualität kann auch über einen längeren Schlafzeitraum einfach massiv abnehmen, nämlich ja, die Person schläft sonst immer 6 Stunden, ist gut ausgeruht, fühlt sich fit und steht auf und ist wach und da und bereit und fängt jetzt an, auf einmal 8 bis 10 Stunden zu schlafen und ist den ganzen Tag total gerädert und hat eigentlich gar keinen Bock, irgendwas zu
machen. Was aber auch die Frage wieder ist, liegt es an dem sehr langen Schlaf oder sind die Lebensumstände komischerweise sehr, sehr anders, dass der nicht mehr aus dem Bett kommt?
Genau.
Und das ist eher so ein Symptom, anstatt die Ursache ist.
Genau, und dann kannst du aber auch versuchen, die Rückschlüsse zu ziehen und siehst, okay, am Schlaf verändert sich irgendwas, der ist nicht mehr konstant gut oder konstant sehr gut, sondern der ist lang, aber ich fühle mich total, also deshalb bringt es, glaube ich, auch nicht so super viel, wenn du den Schlaf trackst, nur die Schlafdauer zu tracken, sondern du musst auch das subjektive Empfinden darüber, wie habe ich geschlafen, wie gut fühle ich mich nach dem Aufstehen, das musst du einfangen und das musst du langfristig beobachten und musst es auswerten, um dann zu sehen, dass auch nach 8 oder 9 oder 10 Stunden Schlaf, die die Person jetzt im Bett verbracht hat, halt die Bereitschaft zum Training und das Gefühl, wach und da zu sein, einfach schlechter sein kann. Und wenn dem so ist, warum ist es so? Und nicht zu sagen, ey, jetzt sind wir wieder bei Joe Sullivan, schlaf mal besser, sondern hey, was ist denn gerade bei dir los?
Ja, also das sagen auch, ich weiß gar nicht, ob das Jason Tremblay war oder einer von Data Driven Strength, aber dass das eher, sollten Sachen aus dem Normbereich sein, sind das Aufhänger für ein Gespräch. Und nicht, ah, okay, Schlaf war schlecht, 2 Sätze weniger an dem Tag und so. Diese Vorstellung ist halt komplett überholt. Und da habe ich auch sehr inspiriert. Das war ein Data-Driven Strength Podcast mit Drake Esahaut. Die haben die sich neu ins Team geholt. Der hat vorher, ist auch PhD-Student, der hat vorher für so komplette Football-Teams Assessments gemacht, wo auch jeder sowas ankreuzen kann. Und dann gibt es eine Teamübersicht, dass man auch so die generelle Readiness des ganzen Teams überblicken kann. Und der hatte auch da so ein bisschen drüber erzählt, wie da so die Herangehensweise ist, weil in den Bereichen ist natürlich deutlich weiter als im Powerlifting. Und der meinte auch, ein großes Problem ist, dass die Leute viel zu viel tracken und dass man sehr, sehr sich gut überlegen sollte, was sollte ich wirklich tracken, weil man sich davon halt beeinflussen lässt. Und er sagt auch, dass es gar nicht so interessant ist, was steht da generell, sondern er weicht es vom Durchschnitt ab. Also hat sich was verändert in dem Leben von dem, was sie eigentlich gut performen. Und wie gesagt, mehr Gesprächsaufhänger. In dem Zusammenhang gibt es auch, das habe ich halt, deswegen habe ich genau die Leute damit nicht überflutet, sondern das privat erstmal gemacht und guck, was will ich am Ende wie oft abfragen oder war auch mein Mantra, so selten wie möglich und nur das Allernötigste, was dir auch wirklich was bringt. Weil es ist einfach ein Stressfaktor und zusätzlicher und Training komplett, ist anstrengend genug. Und ich freue mich schon, wenn die Leute wenigstens ihre Top-Sätze und ihre Main-Übungen loggen. Und das Problem ist bei diesen ganzen Datensammeln der menschliche Bias, dass die Leute sich zu doll beeinflussen lassen. Und dass es die Annahme erstmal gibt, desto mehr Informationen ich habe, desto bessere Entscheidungen treffe ich. Problem ist, die Qualität und die Relevanz der Informationen werden halt überbewertet. Und was Menschen sehr, sehr gut können, ist random irgendwelche Pattern erkennen, wo keine sind.
Ja.
Gibt's ganze große Bücher drüber hier, Fools of Randomness von Nassim Taleb und sehr, sehr coole Studiendesigns. Ein Beispiel mal, eine Studie, wo das untersucht wurde, dieser Bias, war, wo so Leute, die professionell Pferdewetten abschließen und Pferde, also waren, glaube ich, sogar Broker, die dann halt die Odds und so setzen, denen hat man bestimmte Rennen gezeigt, die schon durch waren. Und das ist halt ein bisschen wie bei Baseball. Baseball ist ja auch ein sehr dolles Metriksystem, wo man fast alles über irgendwelche Stats macht von den Spielern. Und denen wurde eine begrenzte Anzahl an Stats über den Reiter und die Pferde, wie oft die gewonnen haben, Winrate, Geschwindigkeit, was weiß ich, was man da trackt. Denen haben die erst 4 Daten gegeben. Dann sollten ihre Prediction abliefern. Dann haben die nochmal 4 zusätzliche Daten gegeben. Die sollten wieder ihre Prediction und dann wieder 4 zusätzliche. Und die waren natürlich in der Wichtigkeit, zuerst wurden die wichtigsten genannt, dann eher die unwichtigeren und so weiter und so fort. Und man hat rausgefunden, desto mehr Daten die Leute zur Verfügung haben, desto schlechtere Entscheidungen haben sie getroffen. Einfach weil die sich von Kleinigkeiten beeinflussen haben lassen und dann Patterns versucht haben zu sehen, die nicht da sind. Und genauso ist das auch, wenn man anfängt, irgendwelche Cortisol-Level, sich dann übelst verrückt zu machen wegen irgendwelchen Schritten an einem Tag waren weniger und Barspeed noch misst. Man muss das eindeuten können, man muss das einordnen können. Und ganz vieles ist da wirklich, dass du dich durch mehrere Variablen dann vielleicht so ein bisschen tendieren lässt, mal nachzufragen, anstatt irgendwas direkt zu ändern.
Richtig, denn was wir sehen und erkennen, ist natürlich erstmal nur eine Korrelation und vielleicht auch eine Korrelationshäufigkeit. Und daraus können wir jetzt nichts zwingend eine Kausalität schließen. Ja, das ist halt super wichtig, ja, zu wissen und zu erkennen, dass selbst wenn wir solche Tracking-Tools nutzen, wir nicht wissen, dass, wie auch immer das passieren mag, das Cortisol-Level X an dem einen Tag ausschlaggebend ist für das schlechte Training an dem gleichen Tag oder schlechteres Training an einem anderen Tag oder so, sondern einfach nur, okay, das tritt jetzt erstmal parallel auf. Ob das jetzt was miteinander zu tun hat, wissen wir nicht, aber wir halten es erstmal so fest und dann schauen wir über Zeit, wie sich das zueinander verhält. So manchmal, also du kannst niemals, abgesehen davon, dass du dein Cortisol-Level nicht über irgendeine Uhr tracken kannst oder so, dass das nicht funktioniert und das Cortisol auch kein, ich habe heute einen Cortisolwert von X plus 20.000 und das ist super scheiße, dass es halt ein völlig normales Verhältnis ist. Ja, also Cortisol ist halt ein Langzeitstresshormon. Ja,
vor allen Dingen, du musst es halt schon über den ganzen Tag beobachten, nicht nur morgens.
Ja, vor allem auch über Wochen und über Monate hinweg. So, das bringt dir halt nichts, heute einmal Cortisol zu messen und das ist aber höher als vor einem Dreivierteljahr. Da kann ich heute nicht ins Training
selbst
gehen.
Selbst wenn du, jetzt mal bei dem Beispiel, könntest du keinerlei Relevanz für Trainingsentscheidungen dadurch ableiten. Das ist das Problem. Weil es halt A, overshadowed wird von viel wichtigeren Variablen und B, gar nicht stark genug wäre, selbst wenn es nur isoliert da wäre, irgendeinen Einfluss auf eine Trainingsvariable zu haben. Und man muss ja sehen, wir machen ja eher einen modernen Programming-Ansatz, wo wir wirklich versuchen, einen Mikrozyklus so zu optimieren, dass bestimmte Tage sich beeinflussen. Heißt, wir werden auch mal eine Änderung machen. Und wenn es nur eine kleine ist und sagen, hey, wir erhöhen jetzt mal an unserem Priming-Day vor unserem Hauptbanktag die Rep-Range nach oben, dann hat das doch einen höheren Einfluss als wie viele Schritte habe ich gemacht? Habe ich die Mahlzeit jetzt eine Stunde mehr davor gegessen? Beziehungsweise kann ja einen Einfluss haben, aber dann hast du noch mehr Variablen, wo du dir einbildest, die haben vielleicht einen Einfluss darauf und verlierst eigentlich die großen Sachen aus dem Blick. Und schon dafür braucht man ja, also da bin ich selbst auch zu ungeduldig und will zu schnell was ändern und direkt Schlussfolgerungen draus ziehen, anstatt das erstmal eine Weile laufen zu lassen und sich das wirklich zu bestätigen lassen. Auch mal vielleicht einen zweiten Block, wenn man sich nicht sicher ist, laufen zu lassen, wo man das noch ein paar Mal sieht, dass es halt weniger gut funktioniert hat als die andere Variante. Wenn man dann aber anfängt, sich mit Kleinigkeiten verrückt zu machen und zu denken, das hat dann auch noch einen Einfluss, dann kannst du überall irgendwelche Zusammenhänge dir zusammenspinnen. Und das Problem ist auch ganz klar, und das weiß jeder, der mit Statistik gearbeitet hat oder mal eine Arbeit machen kann, es gibt einfach Data Mining den Effekt, dass wenn du nur genug Variablen trackst, muss der Effekt halt noch krasser sein, weil die einfach die Wahrscheinlichkeit besteht, sagen wir mal, du trackst jetzt wirklich nicht nur 5 Variablen, sondern 500, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du random einfach eine perfekte Korrelation zwischen irgendeinem Wert haben wirst und zwischen zwei Werten haben wirst, die aber nichts miteinander zu tun haben, weil du einfach so viele Daten trackst, dass der Zufall halt passieren kann. Und das erhöht sich halt immer mehr, wenn du ohne Wissen und ohne Hypothese vorher random 1000 Daten trackst, wo du vorher gar nicht formulierst, was will ich dafür eine Schlussfolgerung ziehen.
Okay, also was können wir denn jetzt alles sinnvoll tracken und was brauchen wir denn eigentlich? Also uns ist ja klar, dass wir irgendwie Energie fürs Training brauchen, also ist Nutrition ja auch schon irgendwie ein Faktor. Ja. Und da kann man ja im Prinzip einfach so grob mitrechnen, wie viel Kalorien habe ich drin, wie viel Protein habe ich drin, wie ist so ungefähr meine Makronährstoffverteilung, schaffe ich es genug Gemüse zu essen, trinke ich genug? Das sind so eigentlich die wichtigsten Sachen für mich, die ich gerne im Auge behalten möchte.
Ja, und sowas reicht mir auch über die Woche. Gewicht ist noch interessant, aber auch da muss man sich nicht von mir aus jeden Tag wiegen. Da reicht, wenn man sich ein paar Mal wiegt und dann reicht mir so der ungefähre Durchschnitt und dann eher das Verhältnis über die Wochen.
Ja, ja, ist ja auch eigentlich wesentlich aussagekräftiger. Dann Alltagsbewegung finde ich eigentlich auch, also ist für mich schon wichtig, privat, und mir ist auch wichtig, dass die Trainees das im Auge behalten. Ich muss es jetzt nicht wissen, aber so 8.000 bis 10.000 Schritte am Tag sollten schon drin sein. Für einige funktioniert das automatisch, andere müssen sich da einfach ein bisschen checken. Und dann natürlich schaffen die Leute es gut und regelmäßig zu schlafen.
Ja, ich frage eigentlich einmal pro Woche, wie war deine Ernährung? Hast du genug getrunken, vor allem an Trainingstests? Das ist ja wirklich manchmal ein Thema. Wie war deine Bewegung? Wie war deine Schlafdauer im Durchschnitt über die Woche? Wie war dein Stress? Und das war's. Und dann frage ich, hast du deinen Vorsatz erreicht? Was nimmst du das nächste Mal vor? Und da sagen die Leute, schon wieder wenig geschlafen die Woche. Nächste Woche versuche ich mal ein bisschen mehr zu schlafen. Und das reicht eigentlich für mich.
Ja, würde ich mich einfach anschließen.
Trainingvariablen haben wir vorhin erzählt. Und damit ist es eigentlich meiner Meinung nach auch völlig ausreichend.
Richtig. Ja. Und ja, wie gesagt, das muss halt praktikabel sein. Und sowas zum Beispiel einmal in der Woche abzufragen, ist ja wirklich kein Riesenaufwand. Aber irgendwie irgendwas am Tag halbstündlich zu tracken, ist, glaube ich, ein bisschen over the top. Okay, Leute, damit habt ihr einen Einblick in unser Tracking-Verhalten bekommen und habt jetzt von Maxi den neuen Zauberzugang zu einem guten Deadlift erhalten.
Ein neues Baustein, woran er nochmal schön arbeiten können.
Genau, so sieht's aus. Ja, wir alle irgendwie ein bisschen. Und damit verabschieden wir uns aus der dieswöchigen Folge. Hoffentlich nächste Woche wieder mit unserem guten Kona, der hier gerade ein bisschen stressmäßig abwesend ist. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer weiteren Folge des Bird Game Powerlifting Podcast. Bis dann. Tschüssi. Diese Parameter kannst und solltest du tracken. Und Sexismus in der IPF.
Digga, mach das doch nicht mit so einer Stimme. Sexismus in der IPF.
Okay, nur mal nochmal.